Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Bettina Klein. Guten Abend. Keine Rüge, kein Parteiausschluss, keine Konsequenzen für Ex-Kanzler Gerhard Schröder im SPD-Ordnungsverfahren. Seine Nähe zu Kreml-Chef Putin, seine Tätigkeit für den Gazprom-Konzern, selbst in diesen Zeiten kein Problem für die SPD, zumindest nicht in diesem Rahmen eines Ordnungsverfahrens. Ist das jetzt das letzte Wort? Unser erstes Thema gleich. Währenddessen geht der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter. Die Ukraine fordert inzwischen eine Mission der Internationalen Atomenergiebehörde, um die von russischen Truppen besetzte Nuklearanlage Saporischschja zu schützen. Derweil herrscht Rätselraten, weshalb das Getreideschiff Razoni aus der Ukraine noch nicht am Bestimmungsort Libanon angekommen ist. Wir berichten außerdem über die weiteren Entwicklungen im Cum-Ex-Skandal, der ebenfalls die SPD beschäftigen muss, und über die Reaktionen nach dem Rücktritt der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr fest an Russlands Seite, Belarus 2 Jahre nach dem Sommer des Protests. Die Hürden für einen Parteiausschluss liegen in Deutschland hoch. Aber auch sonst sah die Parteischiedskommission in Hannover beim Ex-Kanzler kein Verhalten, das der SPD schaden würde. Also keinerlei Konsequenzen für Gazprom-Lobbyist und Putin-Freund Gerhard Schröder. Zur Entscheidung in Hannover zunächst unser Landeskorrespondent Bastian Brandau.
Gerhard Schröder sei kein Verstoß gegen die Parteiordnung nachzuweisen. So begründet die zuständige Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Hannover ihre heute Mittag veröffentlichte Entscheidung. Nachfragen oder Statements der Kommission waren nicht vorgesehen. Auf 8 Seiten begründet die Kommission schriftlich, warum sie die Anträge von 17 SPD-Gliederungen in dem Verfahren ablehne. Sie hatten Schröder unter anderem Verstöße gegen Parteigrundsätze und parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Wegen seiner Lobbyarbeit für russische Staatsunternehmen, wegen seiner Äußerungen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seiner Nähe zu Machthaber Wladimir Putin. Dem folgte die Schiedskommission nicht und wies auf die hohen Hürden für eine Parteistrafe wie eine Rüge oder einen Ausschluss hin. Erwartbar sei die Entscheidung, aber dennoch ärgerlich, findet Sören Michelsburg, SPD-Kreisverbandsvorsitzender in Heidelberg und Antragsteller in dem Verfahren.
Die Schiedskommission macht es sich zu einfach, indem sie sagt, er ist passiv und hat nicht aktiv irgendetwas Parteischädigendes gemacht. Unserer Meinung nach hat er das getan, indem er sagt, dass beide Seiten Fehler gemacht haben und nicht Russland alleine schuld ist und indem er sich nicht distanziert hat, beziehungsweise die Ämter bis zur EU-Entscheidung, ob Geld gestrichen werden soll oder eingefroren werden soll, gesagt hat, dass er auch die Ämter behält.
Endgültig ist die heute veröffentlichte Entscheidung nicht. In dem Verfahren haben beide Seiten nun 2 Wochen Zeit, Berufung einzulegen, die sie anschließend schriftlich begründen müssten. Man werde sich dazu mit den anderen Orts- und Kreisverbänden in dem Verfahren zusammensetzen, um dies zu besprechen, kündigt Sören Michelsburg von der SPD Heidelberg an.
Die Frage ist ja, ob eine zweite Instanz hier nicht vielleicht auch ein Zwischenfazit treffen könnte. Das heißt, ja, in manchen Punkten hat sich Schröder zu passiv verhalten oder ist zu nah an Russland geblieben und an Putin, beziehungsweise hat mit seinen Aufsichtsratsposten eben doch einen Einfluss auch auf die Unternehmenspolitik. Und von daher hat er in Teilen dem Grundsatzprogramm der SPD widersprochen und daher vielleicht auch eine mildere Strafe als ein Parteiausschluss verdient.
Die Entscheidung der Schiedskommission war heute den Beteiligten des Verfahrens zunächst per Mail zugestellt worden. Morgen soll die Zustellung per Post erfolgen. Gerhard Schröder selbst äußerte sich nach der Entscheidung zunächst nicht öffentlich. Der Anhörung vor gut 3 Wochen war er ferngeblieben und hatte sich auch nicht juristisch vertreten lassen. Die rechtliche Einordnung durch die Schiedskommission sei nachvollziehbar und verdiene Respekt, heißt es in einem Statement des niedersächsischen Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden Stefan Weil. Dies aber ändere nichts an der politischen Bewertung des Verhaltens von Gerhard Schröder zum Ukraine-Krieg. Es handele sich um einen Angriffskrieg, dem seit Monaten viele Menschen zum Opfer fallen, so Weil weiter, der sich in 2 Monaten bei der Landtagswahl in Niedersachsen zur Wiederwahl stellt. Gerade von einer Persönlichkeit wie Gerhard Schröder sei eine harte und klare Kritik an dem russischen Vorgehen zu erwarten gewesen. Umso bedauerlicher sei es, dass dies bis zum heutigen Tage nicht geschehen sei. Ähnlich wie Ministerpräsident Weil wies auch der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil darauf hin, dass Schröder innerhalb der SPD isoliert sei, Die Kommission in Hannover habe eine juristische Entscheidung getroffen, sagte Klingbeil, der als politischer Ziehsohn Gerhard Schröders gilt.
Aus Hannover der Bericht von Bastian Brandau. Und in Berlin ist jetzt aus unserem Hauptstadtstudio der Kollege Jürgen König zugeschaltet. Wir haben es gehört, eine Berufung ist möglich. Ist die Debatte um Gerhard Schröder, seine engen Verbindungen zu Kreml-Chef Putin und seine Tätigkeit für den Gazprom-Konzern, ist diese Debatte also noch nicht beendet?
So ist es schon, allein deshalb nicht, weil das Thema natürlich für die Opposition, zumal in Wahlkampfzeiten, ein gefundenes Fressen ist. Einen Vorgeschmack gab es gleich heute von Henning Otte, CDU, der schrieb auf Twitter, Zitat, trotz des grausamen Krieges in der Ukraine weiter bezahlte Propaganda für Putin zu machen, scheint mit den Werten der SPD vereinbar zu sein, Zitat Ende. Das dürfte so die Tonart bei jedem nächsten Schröder-Auftritt sein, also auskreisende Opposition. Ob die SPD Berufung einlegen wird, das ist schwer zu sagen. Einerseits weiß man in der SPD seit dem Fall Thilo Sarrazin, wie mühsam ein Parteiausschlussverfahren werden kann. Andererseits bleiben die Aktivitäten Gerhard Schröders ja doch für viele in der Partei ein absolutes Ärgernis, um nicht zu sagen ein Skandalon. Es gibt in der SPD so eine Stimmung zu sagen, es reicht jetzt. Entsprechend könnte der Fall Schröder noch bis vor die Bundesschiedskommission gehen. Die Debatte aber über ihn, die wird ganz sicher weitergehen.
Wir haben es gerade auch im Beitrag nochmal gehört. Es heißt von Seiten der SPD, Schröder sei politisch isoliert, er vertrete Privatmeinungen. Aber weshalb haben die Bundesregierung und auch die SPD-Spitze sich bisher noch nicht eindeutig von Schröder distanziert?
Naja, um mit letzterer anzufangen, ich meine, die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil hatten ja doch früher schon klare Worte gefunden, Schröders Nähe zu Putin sei, wie es hieß, in keiner Weise mit der Haltung der Sozialdemokratie vereinbar. Er sei komplett isoliert, was, wie sich heute gezeigt hat, doch eine Fehleinschätzung war. Saskia Esken hatte Schröder aufgefordert, sein Parteibuch zurückzugeben. Lars Klingbeil hatte mit ihm, seinem früheren Freund, öffentlich gebrochen. Also, das waren ja doch schon klare Ansagen. Davon kommt der Bundesvorstand einer Partei jetzt auch nicht so ohne weiteres wieder weg. Auch deshalb, vermute ich, wird die Debatte weitergehen.
Und die Bundesregierung, welche Art von klaren Worte gab es da?
Naja, sie agiert, sagen wir, sehr vorsichtig, weil viele SPD-Größen eben die jahrelange Russlandpolitik der Regierung Merkel ja mitgetragen, auch mitgeprägt haben. Man erinnere sich, Sigmar Gabriel war Wirtschaftsminister, hat die Gaspipeline Nord Stream 2 maßgeblich mit vorangebracht. Ebenso Frank-Walter Steinmeier als Außenminister, Olaf Scholz sah als Finanzminister Nord Stream 2 jahrelang als rein privatwirtschaftliches Projekt an und so weiter. Insofern steht Olaf Scholz vor dem Spagat, einerseits natürlich auf Distanz zu Gerhard Schröder zu gehen. Das tat er in der Vergangenheit mit Äußerungen wie, ich habe ihn nicht um Rat gefragt, er hat mir auch keinen gegeben. Oder er erinnerte daran, dass es nur einen Bundeskanzler gäbe und das sei er. Also Scholz sucht schon die Distanz, aber ohne das ganz große Empörungsbesteck. Vermutlich, weil er weiß, dass das, also dieses große, ich nenne es Empörungsbesteck, das würde auf die ganze SPD zurückfallen. Und nicht zuletzt auch auf ihn selbst. Das soll vermieden werden, zumal in einem Wahljahr wie diesem. Und deshalb gab es bisher auch keine Äußerung heute zu diesem Urteil.
Dankeschön für diese Einordnungen an Jürgen König in Berlin. Derweil geht der russische Angriffskrieg unvermindert weiter, bezahlt nicht zuletzt, vielleicht sogar vor allen Dingen durch die üppigen Einnahmen des Energiekonzerns Gazprom, auf dessen Gehaltsliste bekanntlich auch Gerhard Schröder steht. Inzwischen laufen zumindest die Getreideexporte aus der Ukraine wieder. Moritz Börner berichtet.
Bisher läuft der Getreideexport aus den ukrainischen Häfen reibungslos. Zwei weitere Schiffe konnten am Morgen auslaufen. Ein mit 11.000 Tonnen Sojabohnen beladener Frachter legte in der Stadt Juzhne ab. Ein weiteres Schiff startete von Tschernomorsk mit 48.000 Tonnen Mais. Natalja Gumenyuk, die Sprecherin der Streitkräfte im Süden der Ukraine, sagte, man tue alles, um für die Sicherheit der Schiffe zu sorgen.
Die Getreidekorridore funktionieren wie geplant und werden von der Koordinierungsstelle in Istanbul kontrolliert. Aber wir sind auf Provokationen des Feindes vorbereitet. Luftalarme werden in unserer Region sehr häufig ausgelöst. Deshalb haben auch die Getreideverkäufer und Transporteure Bedenken. Aber alles funktioniert. Die Karawane ist unterwegs.
Ungeachtet des Verhandlungserfolges rund um die Getreidelieferungen tobt der Krieg in der Ukraine unvermindert weiter. Gekämpft wird vor allem in zwei Regionen, einmal im Osten in der Region Donetsk und im Süden in der Region Cherson. Russische Truppen hatten die Stadt schon zu Beginn des Krieges eingenommen und seitdem besetzt. Mit einer Gegenoffensive will die ukrainische Armee das Gebiet jetzt zurückerobern. Die Ukrainer beschossen eigenen Angaben zufolge dort heute erneut eine strategisch wichtige Brücke über den Fluss Dnipro. Der Fluss ist dort fast einen Kilometer breit. Für die russischen Truppen ist die Brücke also wichtig, um Nachschub in das besetzte Gebiet zu bringen. Außerdem sei auch die Straße über einen Staudamm weiter im Landesinneren mit Raketen beschossen worden. Natalia Gumenyuk.
Wir haben Orte, an denen Ausrüstung, Kräfte und Munition konzentriert sind und wir setzen sie erfolgreich ein. Wenn der Feind keine logistische Unterstützung hat, wird er demoralisiert und ihm fehlt der Nachschub an Waffen, weil viele Waffen schon zerstört worden sind.
Im Osten des Landes gehen die Kämpfe vor allem in der Provinz Donetsk weiter. Die russischen Angriffe konzentrieren sich dort auf die Städte Bachmut und Avdijewka nahe der Großstadt Kramatorsk. Ziel von russischen Raketenangriffen wurde auch wieder die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, nahe der russischen Grenze. Nach Angaben des Leiters der Militär- und Zivilverwaltung, Oleg Sinjegubov, starb dort ein Zivilist. Wir hatten vor wenigen Minuten mehrere Einschläge von Raketensalven auf die Stadt Charkiw nahe dem Zentrum in Wohngebieten. Nachts gab es mehrere Raketenangriffe auf die Industriegebiete der Stadt. Wir haben aufgezeichnet, dass diese Raketen von der Stadt Belgorod in der Russischen Föderation abgefeuert wurden.
Informationen zusammengefasst von Moritz Börner. Rätselraten herrschte heute um das Getreideschiff Rasoni, das bereits vor Tagen mit 26.000 Tonnen Mais an Bord den Hafen von Odessa verlassen und eine Inspektion in Istanbul überstanden hatte. Sein Ziel Libanon hat der Frachter jedoch immer noch nicht erreicht. Was zurzeit bekannt ist, dazu Thilo Spanel.
Der Käufer des Getreides auf der Rasoni will die Ladung jetzt doch nicht mehr annehmen. Wie die ukrainische Botschaft im Libanon mitteilte, habe der Investor sein Interesse an den rund 26.000 Tonnen Mais an Bord des Frachters zurückgenommen. Offiziell mit der Begründung, dass die Lieferung jetzt mittlerweile knapp 5 Monate verspätet sei. Das Schiff wartet nun darauf, bis sich ein neuer Käufer und damit ein neues Ziel findet. Derzeit liegt die Rasoni vor der türkischen Küste vor Anker. Ursprünglich war der Frachter am Sonntagmorgen in der libanesischen Hafenstadt Tripoli erwartet worden. Er brach jedoch kurz vor dem Ziel seine Fahrt ab. Die Rasoni ist das erste Schiff, das nach dem Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine den Hafen von Odessa verlassen konnte. Im ursprünglichen Zielland Libanon herrscht eine schwere Wirtschafts- und Finanzkrise. Das Land importiert eigentlich große Mengen Getreide aus der Ukraine, doch seit Beginn des Krieges musste es zu teuren Preisen Weizen auf dem Weltmarkt kaufen, um die Bevölkerung weiter versorgen zu können. Die Nachricht von der nahenden Rasoni hatte vielen Menschen im Libanon Hoffnung gemacht.
Besondere Sorge ergibt sich im Moment aus der Bedrohung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja, das unter russischer Kontrolle steht und bereits beschossen wurde. Die Ukraine fordert jetzt eine Mission von UNO und Internationaler Atomenergiebehörde, die in Wien ansässig ist. Von dort berichtet Clemens Fehrenkotte.
Die Ukraine verlangt eine internationale Inspektion des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja unter Führung der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO und der Vereinten Nationen. Dies müsse so rasch wie möglich geschehen, spätestens bis Ende des Monats, sagte der ukrainische Botschafter bei der IAEO in Wien, Jewgeni Simbaljuk. Weil es die jüngsten Aktivitäten russischen Beschusses gestern und vorgestern gab und es gibt Berichte, die wir prüfen, über Beschuss heute. Die Stromleitungen werden unterbrochen. Ist es also die neue Strategie, das Atomkraftwerk von allem abzuschneiden, das mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden ist? Das Ziel sei der komplette Ausfall der Stromversorgung in der Region. Es seien bereits erste Vorbereitungen mit der IAEO und den Vereinten Nationen eingeleitet worden, um eine internationale Inspektion von Saporischschja durchzuführen. Eindringlich warnte der ukrainische Botschafter bei der IAEO vor den Folgen einer Nuklearkatastrophe. Es ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Falls etwas passiert, wird es gewaltige Auswirkungen haben. Nicht allein für die Ukraine, wahrscheinlich würde dann die ganze Ukraine kontaminiert werden, sondern auch für Europa. In einem Umkreis von 40 bis 50 Kilometern um das Atomkraftwerk wären die Folgen völlig unvergleichbar mit den bislang schwerwiegendsten Nuklearkatastrophen in Tschernobyl 1986 und in Fukushima 2011. Der ukrainische Botschafter bei der IAEO wies die Behauptungen der Russischen Föderation als haltlose Propaganda zurück, wonach ukrainische Einheiten das Gelände des Atomkraftwerks beschossen haben sollen. Es befänden sich seit Beginn der russischen Besetzung des Atomkraftwerks im März russische Soldaten samt Waffen, Munition und Explosivstoffen auf dem Gelände und in zwei der Reaktorblöcken.
Aus Wien der Bericht von Clemens Fehrenkotte und damit zu einem ganz anderen Konflikt. Die Waffenruhe zwischen Israel und der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, sie scheint zu halten. Ein Kommandeur der vom Iran unterstützten Islamisten war am Freitag durch einen israelischen Luftangriff getötet worden. Der Islamische Dschihad feuerte daraufhin rund 1000 Raketen auf Israel ab. Julius Segador.
Nahe dem Gazastreifen werden gesperrte Straßen wieder freigegeben. Die Züge nach Sderot und Aschkelon sollen am Nachmittag wieder fahren. Die Empfehlung für die Bevölkerung der Grenzstädte zu Gaza, sich in unmittelbarer Nähe von Schutzbunkern aufzuhalten, wurde aufgehoben. Mit der Tötung zweier hochrangiger Militärführer des Islamischen Dschihads scheint Israel seine militärischen Ziele erreicht zu haben. Aus Regierungskreisen hieß es erneut zur Begründung, man habe eindeutige Hinweise auf Anschlagspläne gegen Zivilisten gehabt, daher der Angriff in Gaza. Unklar ist, was dem Islamischen Dschihad angeboten worden ist, um auf die Waffenruhe einzugehen. Aus israelischen Sicherheitskreisen wurde klar verneint, dass inhaftierte Mitglieder des Islamischen Dschihads freigelassen werden sollen. In Teheran warnte der Generalsekretär der Terrororganisation Ziyad al-Nakala, sollte sich der Feind, gemeint ist Israel, nicht an das halten, was mit den ägyptischen Vermittlern vereinbart worden sei, werde der Islamische Dschihad den Kampf wieder aufnehmen.
Informationen von Julio Segador. Wenige Monate vor den Kongresswahlen in den USA hat der Senat dort ein massives Investitionspaket für den Sozialbereich und den Klimaschutz beschlossen. Die Entscheidung fiel gestern in Washington mit hauchdünner Mehrheit. Die entscheidende Stimme kam von der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris, die qua Amt auch dem Senat vorsteht. Nach monatelangem Ringen brachten die Demokraten damit ein Kernvorhaben von Präsident Biden auf den Weg, wegen des Widerstands aus den eigenen Reihen jedoch nur mit Einschränkungen. Katrin Brandt aus Washington mit der Reaktion des US-Präsidenten.
Dieses Gesetz verändere für arbeitende Familien in der US-Wirtschaft alles, sagte Präsident Joe Biden. Besonders wichtig war den Demokraten das Gesundheitspaket. Künftig kann die Regierung Preise für bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente deckeln. Senioren müssen nicht mehr als $35 pro Monat für Insulin bezahlen. Ältere Menschen sollen pro Jahr zudem nicht mehr als $2000 aus eigener Tasche für Medikamente draufzahlen müssen. Der allergrößte Teil des beschlossenen Pakets bezieht sich auf den Klimaschutz, für den in den nächsten 10 Jahren über $370 Milliarden investiert werden sollen.
40% reduction by 2030 for greenhouse gases, putting us on a trajectory I don't think anyone thought was possible.
Die Treibhausgase bis 2030 um 40% zu senken, das setze die USA auf einen Pfad, den niemand für möglich gehalten hätte, so formulierte es Senatorin Amy Klobuchar. Um das zu erreichen, sollen Unternehmen und Verbraucher dazu animiert werden, in Elektroautos und umweltfreundliche Energien zu investieren, vor allem mit Hilfe von Steuerersparnissen. Gefördert werden auch Investitionen in Atomenergie. Auf der Gegenseite will die Regierung Steuern erhöhen. Geplant ist eine Mindeststeuer von 15% für Unternehmen, die mehr als $1 Milliarde Gewinn im Jahr erzielen. Die Regierung verspricht aber, dass Privatleute und Firmen, die weniger als $400.000 im Jahr verdienen, nicht belastet werden. Eine Idee, die Mitch McConnell, der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Senat, für absurd hielt.
Sie können dann den Amerikanern durch Schikanen mehr Geld abnehmen, indem sie Steuergelder benutzen, um Steuerzahlern das Leben schwer zu machen.
Und außerdem bezweifeln die Republikaner, dass das Paket eines seiner wichtigsten Versprechen überhaupt einlösen wird, die Inflation zu senken. Am Freitag wird das Abgeordnetenhaus abstimmen. Dort haben die Demokraten eine knappe Mehrheit.
Katrin Brandt berichtete aus Washington, D.C. Und wir gehen zurück ins Inland. 200.000 Euro im Bankschließfach eines Politikers. Solche Nachrichten wecken immer Misstrauen oder zumindest das Interesse von Öffentlichkeit und Ermittlern. Insbesondere, wenn sie im Zusammenhang stehen könnten mit einem Skandal, der bis zum damaligen Hamburger Oberbürgermeister und jetzigen Bundeskanzler reicht. Die Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank hat jedenfalls eine neue Wendung erhalten. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder berichtet.
Über 200.000 Euro Bargeld fanden Ermittlerinnen und Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft im privaten Bankschließfach des einstigen SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs. Kahrs war 2020 von allen Ämtern zurückgetreten. Bis dahin galt er als einflussreicher Chef des SPD-Verbands Hamburg-Mitte und er war einer derjenigen, die die Gespräche zwischen den Chefs der Privatbank M.M. Warburg und dem einstigen Bürgermeister Olaf Scholz vermittelt haben. In diesen Gesprächen ging es um die Rückforderungen des Hamburger Finanzamts in Höhe von 47 Millionen Euro gegen die Warburg Bank. Kurz nach den Treffen mit Olaf Scholz verzichtete das Hamburger Finanzamt für Großunternehmen auf die Millionen. Scholz beteuert bis heute, keine Erinnerung an die Treffen zu haben, aber ganz sicher keinen Einfluss auf die Steuersache genommen zu haben. Woher die bei Johannes Kahrs gefundenen mehr als 200.000 Euro stammen, ist bislang nicht klar. Der einstige Abgeordnete der Linken im Bundestag, Fabio Di Masi, forderte im Deutschlandfunk Aufklärung über den Geldfund.
Entweder Herr Kahrs erläutert die Herkunft dieser Gelder. Das hätte er übrigens tun müssen, wenn er diese Gelder auf ein Konto eingezahlt hätte. Ab 10.000 Euro muss man dann belegen, woher das Geld stammt. Oder er schweigt weiter und beruft sich auf die laufenden Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit Cum-Ex. Dann liegt aber zumindest für die Öffentlichkeit nahe, dass diese Gelder damit etwas zu tun haben.
Milan Pein, Obmann der SPD im parlamentarischen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft, antwortete auf Fragen des NDR-Fernsehens zu den neuen Details.
Die Frage mit dem Geld, das bei Johannes Kahrs gefunden ist, das kann und soll Herr Kahrs beantworten. Wir haben selber im Untersuchungsausschuss über 50 Zeuginnen und Zeugen befragt, haben uns selber schon ein sehr genaues Bild gemacht. Wir haben jetzt vor einigen Wochen schon beantragt und festgelegt, dass weitere Zeugen noch einmal zum zweiten Mal gehört werden. Wir sind darauf gut vorbereitet und die einzelnen Nachfragen, die sich aus den weiteren Akten der Staatsanwaltschaft jetzt ergeben, die haben wir gut vorbereitet und werden die stellen.
Erklärungsbedürftig erscheint der Bargeldfund auch deshalb, weil kurz nach den Vermittlungsbemühungen von Johannes Kahrs rund 45.000 Euro an Kahrs SPD-Gliederung geflossen waren. Absender waren die Warburg Bank und mit ihr verbundene Unternehmen. Zuletzt kam auch heraus, dass die Kölner Staatsanwaltschaft bei der für die Bank zuständigen Finanzbeamten Chatverläufe sichergestellt hat, in denen diese von einem teuflischen Plan rund um die Warburg Bank schrieb. Und es gibt Hinweise darauf, dass den Ermittlern bei der Durchsuchung der Hamburger Finanzbehörde möglicherweise E-Mails zum Cum-Ex-Komplex vorenthalten wurden. Am 19. August wird Bundeskanzler Olaf Scholz zum zweiten Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg aussagen.
Aus Hamburg der Bericht unseres Landeskorrespondenten Axel Schröder. 2,5 Jahre nach Beginn der Pandemie streitet Deutschland noch immer über die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen. Zu viel, zu wenig, die falschen Prioritäten und alle reden mit. Jeder darf eine andere politische Meinung äußern. Viele sind nur noch verwirrt. Dabei existieren die wissenschaftlichen Erkenntnisse völlig unabhängig von jeder Parteipolitik und von nationalen Befindlichkeiten. Zum Stand der Debatte in Deutschland aus Berlin, Johannes Kuhn.
Der Entwurf ist erst seit wenigen Tagen auf dem Markt, doch die Liste mit Änderungswünschen am Infektionsschutzgesetz ist bereits lang. Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüdel sieht die Bundesregierung sogar ganz auf dem falschen Weg. Er wirft ihr am Morgen im Deutschlandfunk Panikmache vor.
In fast allen anderen europäischen Ländern wird mittlerweile Corona so behandelt wie eine normale Atemwegserkrankung. Und deshalb bin ich grundsätzlich der Meinung, wir müssen einen ganz anderen Ansatz finden. Wir müssen auf Eigenverantwortung setzen. Wir müssen die Vulnerablen, die müssen wir besonders schützen. Und ich wundere mich, dass die FDP diesen Panikmodus jetzt auch mitmacht.
Auch aus der FDP sind vereinzelt Nachbesserungsforderungen zu hören. So kritisiert Parteivize Wolfgang Kubicki in der Welt, dass die Maskenpflichten teilweise zu weit gingen. So sei ihm nicht klar, warum die Länder bei einer Belastung des Gesundheitssystems die Maskenpflicht auch wieder im Freien verhängen könnten. Auch die Möglichkeit einer Maskenpflicht in weiterführenden Schulen sei ein Ärgernis. Ab 1. Oktober können die Länder aber zunächst einmal die Maske in öffentlich zugänglichen Innenräumen vorschreiben, also bei Veranstaltungen oder in der Gastronomie. Sie müssen jedoch Ausnahmen für Getestete, Geimpfte und Genesene ermöglichen. Eine Regel, die einige Umsetzungsfragen aufwirft. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer zweifelt generell daran, dass eine Maskenpflichtausnahme für Geimpfte im Moment sinnvoll ist. Stürmer dazu heute in der Deutschlandfunk-Sendung Kontrovers.
Mit der jetzigen Impfstoffen werden wir gegenüber der BA5-Variante Infektionen so gut wie gar nicht vermeiden. Also macht eine frische Impfung als Verzicht oder als Alternative zu einer Maske im Innenraum überhaupt gar keinen Sinn. Und von den neuen Impfstoffen wissen wir erstens noch gar nicht, wann sie wirklich kommen. Und zum Zweiten können wir auch noch ganz schwer abschätzen, inwieweit sie wirklich adäquat in der Lage sind, Infektionen auf so einem hohen Level zu vermeiden, dass das als Maskenalternative überhaupt in Frage käme.
Die Bundesländer wiederum wollen beim Infektionsschutzgesetz ebenfalls noch ein Wörtchen mitreden. In einer morgen stattfindenden Online-Gesundheitsministerkonferenz soll es einen ersten Austausch mit der Bundesregierung geben. Entscheidungen sollen dabei allerdings noch nicht fallen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bringt eine endgültige Klärung im Rahmen einer neuen Ministerpräsidentenkonferenz ins Spiel. Die Länder sollten sich dann auch auf einheitliche Grundregeln verständigen, so Schwesig zu den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Theoretisch gibt der Bund jedem Bundesland selbst die Möglichkeit, ab 1. Oktober über Maßnahmen wie Maskenpflichten in Innenräumen oder auch Hotspot-Kriterien zu entscheiden.
Es wird weiter über das neue Infektionsschutzgesetz diskutiert. Dazu aus Berlin der Bericht von Johannes Kuhn. Das war's dann für die Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders RBB, Patricia Schlesinger. Nach immer lauteren Vorwürfen gegen sie gab sie nicht nur den ARD-Vorsitz auf, sondern nun auch ihren Posten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg selbst. Inzwischen interessiert sich auch die Staatsanwaltschaft für ihr Verhalten. Zu den Hintergründen und den Reaktionen aus Berlin, Sebastian Engelbrecht.
Die Liste der Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger wurde immer länger und so wuchs auch der öffentliche Druck, sodass sich die RBB-Intendantin zum Rücktritt gezwungen sah. Nun bestätigte auch die Berliner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage, dass sie gegen Schlesinger ermittle, wie auch gegen ihren Mann und gegen den RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf. Es gehe um den Verdacht der Untreue und der Vorteilsnahme. Die Bild-Zeitung berichtete, anlässlich der Übernahme des ARD-Vorsitzes durch den RBB habe der Sender für den Umbau der Chefetage 650.000 Euro ausgegeben, darunter 57.000 Euro für neue Möbel. Schon nach dem Einzug in das Intendantinnenbüro im September 2016 habe Schlesinger einen Teppichboden durch Parkett ersetzen lassen für 16.800 Euro. Dieser Boden sollte schnell während eines Urlaubs der Intendantin verlegt werden, deshalb habe man kein zweites Angebot eingeholt. Die Innenrevision des RBB habe das beanstandet, dennoch habe Schlesinger den Auftrag vergeben. Das Internetportal Business Insider moniert ferner, Schlesinger habe einen besonders teuren Dienstwagen gefahren, einen 145.000 Euro teuren Audi. Für den Erwerb des Wagens soll der RBB beim Hersteller einen Preisnachlass von fast 70% erhalten haben. Das entspreche nicht den Compliance-Richtlinien des Senders. Schon zuvor war von der Gehaltserhöhung um 16% auf 303.000 Euro jährlich für die Intendantin die Rede und von unvollständigen Spesenabrechnungen für Abendessen. Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, begrüßte Schlesingers Rücktritt im RBB-Inforadio, fügte aber hinzu, dieser sei kein Schuldeingeständnis.
Es war der richtige Schritt. Wir haben ja übers Wochenende erlebt, dass immer neue Vorwürfe kommen und das ist nach meinen Informationen noch nicht das Ende der Fahnenstange. Insofern war es jetzt der richtige Schritt, um Schaden vom RBB und auch seinen Mitarbeitenden und auch insgesamt von der ARD und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuhalten.
Insgesamt hätten Schlesingers Kommunikationsverhalten und mangelnde Transparenz nicht gut getan, erklärte Überall.
Ich habe es noch nie erlebt, dass sich die freien Vertretung und auch der Personalrat nicht nur kritisch geäußert haben, sondern an die Öffentlichkeit gewandt haben und letzten Endes formuliert haben, sinngemäß, wir schämen uns.
Aus der SPD-Fraktion des Brandenburger Landtags kommen Vorschläge, wie Kommunikation und Transparenz im RBB künftig verbessert werden könnten. Der Vorsitzende des Hauptausschusses im Brandenburger Landtag, Daniel Keller, schlägt vor, die Verwaltung und Finanzen des Senders künftig genauer zu prüfen.
Hier kann ich mir vorstellen, dass die Landesrechnungshöfe in Berlin und Brandenburg, die jetzt vor allem die Jahresrechnung überprüfen, ähnliche Prüfrechte wie bei unseren Ministerien bekommen. Das heißt, dass sie sich auch Beraterverträge, Auftragsvergaben genauer anschauen können, Tiefenprüfung in einzelnen Sachverhalten, aber auch, wer zeichnet eigentlich welchen Vorgang mit? Wie sind also die Vorgänge geregelt, bis nachher für einen Auftrag auch Gelder fließen?
Das Amt des RBB-Intendanten übernimmt nun zunächst Schlesingers Stellvertreter, Verwaltungsdirektor Hagen Brandstätter. Ihr Amt als ARD-Vorsitzende hatte Schlesinger schon am Donnerstag aufgegeben. In dieser Funktion rückt kurzfristig WDR-Intendant Tom Burow nach und von Januar an voraussichtlich SWR-Intendant Kai Gnifke.
Zum Rücktritt der RBB-Intendantin Schlesinger der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend mit Bettina Kleiner Mikrofon. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.